Vier Blöcke habe ich Ihnen heute mitgebracht. Erstens, wie versprochen, die ausführliche Beantwortung Ihrer noch offenen Zuschauerfragen. Zweitens, die Meldungen der Woche. Der dritte Block, aktuelle Kapitalmarktübersicht. Und der vierte Block, das ursprüngliche Thema, zwei Anlageklassen, die momentan richtig gut ausschauen. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der inzwischen 25. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Ein kleines Jubiläum. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet, ganz aktualisiert, Krieg im Nahen Osten, die richtige Depotstruktur, Ausrufezeichen. Wir haben Freitag, den 13., hoffentlich kein böses Omen, Juni und mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Ja, eigentlich hatte ich den Wochenschluss für Sie schon fertig gemacht und dann kamen eben heute Nacht die Meldungen dann mit dem, was in Israel und Iran passiert. Also das Ganze noch ein wenig abgeändert vom Ablauf, auch mit anderen Schwerpunkten dann. Aber wir starten ganz aktuell mit der ausführlichen Beantwortung Ihrer zahlreichen Zuschauerfragen. Und Sie sehen, es sind wieder relativ viele und zumindest so gut es uns möglich ist. Wir hatten uns mit der Bewertung und unserer Meinung nach inzwischen auch recht anspruchsvollen Bewertungen der Aktienmärkte beschäftigt. Dazu Ihre Anmerkung oder Frage. Wäre es nicht sinnvoller beim Vergleich der Märkte oder von Aktien statt KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Kennzahl PEG-Ratio zu benutzen? Was nutzt mir ein niedriges KGV, wenn das Unternehmen kein Wachstum mehr erzielt? Langfristig weisen Unternehmen mit niedrigem Wachstum auch niedrige Kursgewinne auf und Unternehmen mit hohem Wachstum auch eher hohe Kursgewinne. Dazu meine Antwort. Erst einmal die Erläuterung, das PEG-Ratio, PEG, also Price Earnings Growth, setzt die aktuelle Bewertung ins Verhältnis zum Wachstum, was eben bedeutet, wenn ich ein höheres Wachstum aufweise, dann wird mir vom Markt, vom Kapitalmarkt in der Regel auch eine höhere Bewertung zugebilligt. Und so kann ich über dieses PEG-Ratio, indem ich das ins Verhältnis setze, stärker wachsende Märkte oder Aktien eventuell auch mit schwächer wachsenden dann vergleichen. Ja, da bin ich bei Ihnen. Das PEG-Ratio ist eine absolut sinnvolle Kennzahl. So, bei den nächsten beiden Fragen tut es mir leid, die kann ich Ihnen nicht beantworten, nicht weil ich sie nicht beantworten will, aber weil sie sozusagen außerhalb unseres Universums und außerhalb unserer Kompetenz liegen. Mich würde Ihre Meinung zu dem kleinen österreichischen Index, den ATX, Austrian Traded Index, interessieren, auch sehr gut gelaufen und so weiter. Tut mir leid, Österreich haben wir bei uns nicht auf der Landkarte und wenn wir in unseren globalen Portfolien Europa abbilden, machen wir das ohne Österreich. Und beim Thema Emerging Markets auch eine Spezialität. Sie fragten nach dem Schweiz des Pazifik, Singapur, wächst schneller als die Schweiz, quellensteuerfreien viele Unternehmen mit Growth und Dividenden. Und Sie führen das sehr ausführlich aus. Auch da zu Singapur haben wir leider keine spezielle Expertise. Tut mir leid, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Dann, jetzt können wir langsam mit unseren Antworten beginnen. So, was sagt uns das vor dem Hintergrund, dass die Erträge der langlaufenden Anleihen über den Sätzen der Notenbanken FED und EZB liegen? Ich vermute, es handelt sich um eine langfristige Flucht aus den Anleihen und Misstrauen vor den hohen Staatsschulden. Dazu eine Anmerkung. Also eigentlich aus der guten alten Zeit sollte Geld, also vor allem verliehenes Geld, einen Preis haben. Und je länger ich es verleihe, desto höher sollte die Entschädigung, die ich bekomme, also der Zins sein. Bedeutet, ein länger laufender Kredit sollte einen höheren Zins haben und ein kürzer laufender einen kürzeren. So, und das ist genau das, was wir momentan an den Rentenmärkten sehen, am kurzen Ende. Also die Geldmarktsätze der Notenbanken sind deutlich niedriger als jetzt die 10- oder 30-Jahres-Renditen. Das ist aber eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das sollte eigentlich auch der Normalfall sein, eine ganz normale Zinsstrukturkurve. Steigende Zinsen mit längerer Laufzeit. Spricht in der Regel auch eher für einen guten konjunkturellen Zustand. Das Gegenteil davon ist die inverse Zinsstrukturkurve und die hatten wir in den letzten Jahren ja auch schon deutlich länger. Also natürlich gibt es das Thema Misstrauen Aber das Thema Misstrauen sehen wir vor allem in den USA. Also unsere 10-jährige Bundesanleihe mit etwa 2,5% Zins zeigt nicht wirklich ein Misstrauen gegenüber dem Schuldner Bundesrepublik und den vielleicht in der Zukunft noch geplanten Verschuldungen für die Infrastruktur- und Rüstungspakete. Das Thema haben wir eher auch in den letzten 2 Monaten sehr häufig thematisiert. Hier im Weitblick und im Wochenschluss betrifft eher die USA, die Höhe der Zinszahlung, die notwendig ist, die Höhe des Defizits, das sie haben, die Höhe der Staatsschulden, gerade im Vergleich zum BIP. Und das sind alles Kennzahlen, die unserer Meinung nach eher besorgniserregend sind. Und insofern sind die knapp 5% für die 30-jährige Rendite dort vielleicht schon eher ein Ausdruck des Misstrauens und der Flucht aus der Staatsanleihe. Dazu hatten Sie noch einen zweiten Punkt erwähnt, Thema Dividenden. Während des letzten Rücksetzers der Aktienkurse im April haben die Aktien mit hohen Dividenden eine hohe relative Stärke bewiesen. Was halten Sie von dieser Theorie? Also war gar keine Theorie, war ja eine Beobachtung. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass in schwierigeren Marktphasen und gerade in Ausverkaufsphasen hochbewertete Aktien deutlich in der Regel mehr zu Kursverlusten neigen als eventuell niedrig bewertete oder niedriger bewertete gute Dividendenaktien. Das als eine Antwort dazu. Und Sie hatten auch noch generell, würden Sie sich gerne dem Thema Dividendenstrategie auch mit ETFs widmen. So, dazu hole ich ein bisschen aus zu dem Thema jetzt Dividendenstrategie, weil das vielleicht für diese unruhige Zeit und wir nachher eben oder im Titel ja auch gesagt haben, richtige Depotstruktur, ganz gut passt. Christian Gombert hat mir sozusagen wieder einiges aufbereitet, denn wir haben bei uns im Haus eine eigene Dividendenstrategie, unseren Aktiendividendenfokus, der in diesem Jahr knapp 8% im Plus liegt. So, worauf legt Christian Gombert bei der Auswahl, bei der Struktur für das Dividendenportfolio Wert? Und es ist vor allem, wie immer, ganz häufig bei uns eine Mischung. Zum einen das Thema Dividendenrenditen, also höhere Dividendenrenditen, die wir natürlich vor allem in der europäischen oder speziell deutschen Hauptversammlungssaison, also Frühjahr, April, Mai, Juni, bevorzugen und also eher nach einem saisonalen Muster. Und das grundsätzliche Thema natürlich nachhaltiges Dividendenwachstum, was dann wahrscheinlich vom Schwerpunkt für uns in diesem Jahr ein Thema eher im zweiten Halbjahr sein wird. So, Thema eben Dividendenbeständigkeit, Dividendenwachstum. Dazu, wenn Sie ein paar Beispiele aus unserem Dividendenportfolio hören möchten, British American Tobacco, Münchner Rück, AT&T, Deutsche Telekom, AXA, Allianz, AP Möller-Maersk, Verizon Communications, NextEra und Westpac. Grundsätzlich in der Struktur in unserem Dividendenportfolio kann ich sagen, dadurch, dass in Europa und in den Emerging Markets tendenziell höhere Dividenden gezahlt werden als in den USA, ist das Gewicht der US-amerikanischen Aktien in unserer Dividendenstrategie etwas geringer als zum Beispiel in der von mir so häufig erwähnten Strategie Aktienflex. Das nur zu diesem Thema. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ein aktiver Dividendenfonds, also unser ist ja auch sozusagen aktiv gemanagt, aber es gibt ja auch einige andere Bekannte im Markt, versus Dividenden-ETF. Und da muss ich sagen, haben sich die ETFs inzwischen verbessert, weil in vergangenen Phasen war es relativ häufig so, dass die Auswahlkriterien für Dividendenaktien, für Dividenden-ETFs sehr häufig in der Vergangenheit nach den Kennzahlen einfach hohe Dividendenrendite gegangen sind und die eventuell gerade dann in schwierigen Marktphasen leider Aktien beinhaltet hatten, die in Krisen häufig noch mehr verloren hatten, sogar als der Markt, und die Performance von Dividenden-ETFs in der Vergangenheit nicht unbedingt die beste war. Dazu aber habe ich Ihnen eine kleine Übersicht mitgebracht, die können Sie sich auch relativ leicht selbst anschauen auf Seiten im Internet wie zum Beispiel justetf.com. So, und ich habe einfach nach den Dividenden-ETFs nach Größe selektiert und da muss ich sagen, das Größte mit in der Summe deutlich über 6 Milliarden Euro, kommt zum Beispiel von Vanguard. Das ist jetzt ein High-Dividend-Yield-ETF. Also da sehen Sie wieder die Fokussierung auf eher hohe Dividenden. Es gibt dazu aber eben auch noch Dividenden-Aristokraten, Dividend-Leaders oder wir haben Quality Dividend oder Quality Dividend Growth, also die dann die qualitativen Kennzahlen berücksichtigen. Und da fällt dann eben auf, wenn wir zum Beispiel auf die jetzt Ein-Jahres-Performance schauen, man muss eben schauen, ist es zum einen ein globales Produkt oder ein eher regionales, zum Beispiel nur USA oder nur Europa oder nur Emerging Markets. Was sind die Qualitätskriterien? Einfach nur die hohe Dividendenrendite oder eventuell Dividendensteigerung oder sonstige qualitative Kriterien, was nämlich dann sich in der Ein-Jahres-Performance absolut in stark unterschiedlichen Performance-Zahlen ausmacht. Also ich nenne Ihnen einfach nur mal ein paar Zahlen, ohne jetzt alle ETFs dazu bewusst zu nennen. Auf ein Jahr, also die letzten 52 Wochen, plus 9%, plus 12, plus 15, plus 10, plus 5, plus 13, plus 1. Es waren alles globale Dividenden-ETFs. Also um Ihre Frage auch damit zu beantworten, ja, Sie können natürlich das Thema Dividendenaktien auch über ein ETF abdecken. Dann sollten Sie aber ganz genau hineinschauen, welche Art von ETFs Sie gerne hätten, welche Art von Auswahlkriterien für die Aktien enthalten sind, also einfach nur hohe Dividenden oder gewisse qualitative Kriterien, die sich die Region anschauen, möchten Sie es global oder eher regional. Und damit Sie auch ungefähr wissen, was Sie da wirklich kaufen, wenn Sie es über ein ETF machen wollen. Als Nebenergänzung, auch die aktiven Dividendenfonds, die es gibt, die haben sehr häufig unterschiedliche Ausrichtungen, je nach Fondsmanager. Also es gibt durchaus aktive Dividendenfonds, die dann eher, ich sage mal, rohstofflastig sind. Es gibt welche, die auf das Dividendenwachstum Wert legen. Auch da völlig unterschiedliche Portfolien, völlig unterschiedliche Performancezahlen. Insofern wie immer bei einem Finanzprodukt, bei einer Strategie, schauen Sie sich genau an, damit Sie nachher nicht überrascht werden von irgendwelchen Performancezahlen, die Sie vielleicht so nicht erwartet hätten. So viel zum Thema Dividenden, Dividendenstrategie, Dividenden-ETF, Dividendenfonds. Zwei Einzelwerte, die Christian Gombert für Sie netterweise auch beantwortet. Die italienische Prysmian und die norwegische Tomra Systems. So, ganz kurz. Zunächst einmal, wir haben beide Werte aktuell nicht in unseren Portfolien. Sie wissen, unser globaler Aktienflex, 60 bis 80 Aktien, also nicht 500 Aktien oder noch mehr. Also da ist es gar nicht so leicht, als Aktie hineinzukommen. Aber was haben wir zu Prysmian? Kabelbauer mit Fokus auf Electrification und Digitalisierung, hoher gesellschaftlicher Investitionsbedarf, daher strukturelles Wachstum in den nächsten Jahren, klingt gut. Pläne für ein US-Listing und das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach oben zu bringen. Also die These, wenn ich in den USA-Markt am Aktienmarkt notiert bin, bekomme ich von den Investoren dort häufig auch eine höhere Bewertung zugebilligt. Da fällt mir aus der Schweiz unser Schuhhersteller On ein, der eben auch nicht in der Schweiz notiert ist, sondern auch an der Nasdaq. So, Tomra Systems, Thema Kreislaufwirtschaft, wichtiges Thema rund um ESG und Nachhaltigkeit. Christian Gombert sagt, hohe KGV-Bewertung, aber auch ein Gewinnwachstum von über 25%. So, dieser Sektor insgesamt, also wenn wir den großen nehmen, Industriesektor, steht grundsätzlich auf unserer Watchliste und ja, er ist sozusagen die Titel im Wettbewerb gegen Transport und Verteidigung. So viel fundamental als Information von Christian Gombert. Sie wissen, ich schaue mir auch sehr gerne die Charts an. Bedeutet für mich, um einen Einzeltitel auszuwählen, sollte er eine besondere Chance beinhalten, besondere tolle Chartsformationen aufweisen oder einfach eine Outperformance zum Index. So, Prysmian, wenn ich mir die anschaue, die notiert im Frühjahr noch bei 70 Euro, stürzte Anfang April auf die 40 Euro ab, ist jetzt bei 57, unterhalb der 200-Tage-Linie, unterhalb des Widerstands bei 60, sieht kurzfristig eher schwierig aus, kurzfristig eher ein Underperformer. Wenn ich mir die letzten 5 Jahre angucke, ist das aber grundsätzlich eine Aktie, die einen durchaus mittelfristig trendbestätigenden, steigenden Charakter hat. Also mittelfristig sieht die gar nicht so schlecht aus, die Aktie Prysmian. Kurzfristig momentan eher Underperformer und schwierig. So, Tomra Systems, da kann ich nur sagen, kann ich mal kurz das in die Kamera halten, bitteschön. Ein jahrelanger Underperformer, ob ich die Aktie im Portfolio habe oder nicht, jetzt rein aus Performance-Gesichtspunkten, macht relativ wenig aus. Seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren jetzt mehr oder weniger auch seitwärts. Sie ist wieder bei dem Kursniveau aus 23, 22 angekommen. Höchststand war Ende 21, also mehrjährige Underperformance. Unter diesen Kriterien rein technisch betrachtet braucht kein Mensch. Nächste Frage. So, Sie wollen gleich etwas zu mehreren Sektoren wissen. Aktien aus dem Agrar-, Wasserstoff- und Rohstoffbereich und Favoriten. Sehr anspruchsvolle Frage. Christian Gombert hat sich Mühe gegeben. Das Thema Wasser spielen wir über die Versorger. Hier geht es eher um das Thema Wasserversorgung. Ein Wert, den wir zum Beispiel im Portfolio haben, American Water Works. Agrarrohstoffe sind eigentlich nur temporäre Investments, weil kein wirkliches Wachstum, Preiswachstum über lange Sicht, sondern sehr zyklisch. Gute Ernte, viel Angebot, Preise niedrig, schlechte Ernte, wenig Angebot, Preise hoch. Das ist das nicht unbedingt ein Investmentthema. Was uns dabei aber interessiert, oder den Christian Gombert, eher Unternehmen, die von Agrar profitieren, wie die Düngehersteller, also Marktführer ist Nutrien. Aktuell haben wir im Schweiz-Portfolio Berry Calbo, hatten wir auch in den letzten Wochen angesprochen. Hier ist das Thema zum Beispiel, also das ist Schokolade und das Rohstoffthema sind die fallenden Kakaopreise. Und eben der dritte Sektor, Rohstoffe. Bei den Minenunternehmen sind wir grundsätzlich positiv, vor allem eben für Kupfer. Wir sind nach wie vor der Meinung, die Nachfrage wird in den nächsten Jahren das Angebot übersteigen, auch wenn das momentan kurzfristig nicht ganz zutrifft. Und Sie wollten Beispiele genannt haben, also was wir aus diesen Bereichen mögen. Aktien wie zum Beispiel Glencore oder Freeport McMoRan. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Wie stehen Sie zum Sektor Healthcare? Mein subjektiver Eindruck ist, dass dieser gerade in den USA seit mehreren Jahren massiv underperformt. Und eine weitere Frage, Pharma-Biotech-Bereich, Chance-Risiko-Anteil und auch gerne Schweizer Werte. So, auch dazu die Antwort von Christian Gombert. Und das war, glaube ich, dann auch oder wird die letzte Frage sein. Pharma, erstmal grundsätzlich. Haben wir jüngst nicht mehr weiter aufgebaut, das heißt, wir haben aber Pharmaaktien, da die Unsicherheit um Donald Trump und auch das Thema Kostenreduzierung, Preissenkung der Medikamente recht hoch ist. Bis dato haben wir die Krankenversicherer, ist zwar nicht rein Pharma, aber gehört zum Gesundheitsbereich, bevorzugt. Wir haben Generika-Hersteller bevorzugt und das Thema GPL-1, also Abnehmspritzen. Allen ist gemein, diese Bereiche, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe, dass sie grundsätzlich stärker wachsen als der Healthcare-Pharma-Sektor an sich. So, jetzt haben wir aber in den letzten Wochen das Thema gehabt, nach schlechten Nachrichten rund um United Health, auch da hatte ich ausführlich darüber berichtet, sind wir grundsätzlich vorsichtiger geworden. Bei den Generika, Sie wollten ein Beispiel, vielleicht auch etwas aus der Schweiz, neben Roche und Novartis, mögen wir Sandoz, die Abspaltung, bei der das Bewertungspotenzial unserer Meinung nach noch nicht ausgeschöpft ist. Und was das Thema Abnehmspritzen angeht, haben wir sowohl Eli Lilly als auch Novo. Speziell zu Novo habe ich sie in den letzten Monaten und auch in dieser Woche permanent auf dem Laufenden gehalten. Zusätzliche Informationen von Christian Gombert? Eine Chance bieten in der Tat die MedTechs, Medizintechnikunternehmen an. Die schauen wir uns momentan verstärkt an. Diese Unternehmen profitieren generell von demografischen Faktoren und stehen aktuell nicht im medialen Interesse. So, da gehen wir momentan ein wenig auf die Suche und es kann durchaus sein, dass wir das Thema Medizintechnik demnächst verstärkt ins Portfolio aufnehmen. So, das waren Ihre Fragen, sehr ausführlich. Ich bedanke mich nochmal wie immer beim lieben Christian Gombert. Ich hoffe, Sie geben ihm für die Beantwortung und die Mühe, die er sich gemacht hat, dafür einen Daumen. Starten wir mit unserem zweiten Block und kommen ja zu den Meldungen der Nachrichten der Woche. Ja, und ganz aktuell heute Morgen eben eingefügt unter Punkt 1, negative Nachrichten, Nahe Osten. Wir sind im Krieg. Israel greift den Iran an und verhängt den Ausnahmezustand. Der Angriff stellt eine massive Eskalation in der Region dar. Und wenn es dann wieder auf die Kapitalmärkte geht, der Ölpreis stieg zwischenzeitlich um etwa 11%. So, das ganz aktuell von heute. Auswirkungen kommen wir nachher im Fazit und unserem Thema die richtige Depotstruktur. Was gab es diese Woche noch an Meldungen? Es gab auch sogenannte positive Meldungen. Also, wie würde es anders sein, als wenn wir nicht Donald Trump dabei hätten? Er persönlich auf seiner Plattform verkündet die Einigung mit China zu seltenen Erden und Zöllen. sagt er die ganze Zeit. Also aus China haben wir bisher noch nicht so viel dazu gehört. Das nur dazu. Und vor allem ganz nebenbei, wenn man dann in das, was er geschrieben hat, hineinschaut, schreibt er auch, die Zölle für Importe aus China in die USA werden bei 55% liegen. Also ob das wirklich so kommt, bin ich mal gespannt, weil das wäre schon ein Knaller. Aus China haben wir dazu bisher noch gar nichts gehört. Und China bekomme von den USA umgekehrt 10%. Das Verhältnis sei ausgezeichnet. Ja, dass Donald Trump dieses Verhältnis 10-55% ausgezeichnet findet, das glaube ich sehr gerne. Bin mal gespannt, also ob das Thema so wirklich erledigt sein wird. Und das waren neben den Themen Handelsgesprächen die wichtigsten Meldungen eben aus den USA, waren die Inflationsdaten. Die US-Teuerung zieht im Mai leicht an. Ist eigentlich jetzt keine so gute Nachricht. Allerdings hatte man mal wieder ein noch stärkeres Anziehen der Teuerung erwartet. Der Zollstreit von Donald Trump hat weniger starke Auswirkungen auf die Preise als befürchtet. Die Erleichterung an den Märkten ist aber nur von kurzer Dauer. So, wie waren die Zahlen? Ganz kurz. Ja, die Inflationsrate in den USA kam mit 2,4%. Erwartet wurden 2,5% Preissteigerung. Bedeutet 0,1 besser. Das ist gut. Allerdings im Vormonat waren es 2,3%. Also auch hier ist die Inflationsrate leicht um 0,1 gestiegen. Die Kernrate kam mit 2,8% und sie wurde mit 2,9% erwartet. Auch hier etwas besser als erwartet, aber auch dort eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vormonat. Das waren die Inflationsdaten und zusätzlich kamen einen Tag später noch die US-Erzeugerpreise. US-Erzeugerpreise steigen im Mai kaum. FED-Zinssenkung im September erwartet, dazu sage ich auch gleich etwas. US-Erzeuger haben ihre Preise im Mai etwas weniger erhöht als von Experten erwartet. Indes wartet die FED ab. Wir haben übrigens nächste Woche FED-Sitzung, wie sich Trumps Politik auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirkt. Wie waren hier dort die Zahlen? Im Jahresvergleich sind die Erzeugerpreise mit 2,6% gestiegen. Und im April hat es eben noch 2,5% gegeben. Weniger als erwartet, aber auch hier leicht höher als im Vormonat. Zusammengefasst, wenn wir uns die Preisdaten aus den USA anschauen, leicht steigend, aber nicht so stark wie befürchtet, deswegen schon wieder gut. Und der Einfluss der Zölle scheint bisher noch nicht wirklich einen Einfluss gehabt zu haben. Und zu dem Thema, wenn ich nochmal auf die FED-Zinssenkung im September erwartet eingehe, naja, der verbale Druck von Donald Trump auf die FED nimmt schon wieder zu. Ich weiß nicht, ob Sie es in den letzten 2 Tagen gelesen haben. Jerome Powell kostet uns mindestens 300 Milliarden Dollar pro Jahr, weil er die Zinsen nicht senkt und all dieses. Also dieses Thema ist nach wie vor nicht vom Tisch. Also der Versuch der Einflussnahme, die Druckerhöhung auf die amerikanische Notenbank. Und spätestens nächstes Jahr, wenn die Amtszeit von Jerome Powell endet und Donald Trump dann auch Präsident sein sollte, dann wird bestimmt jemand Notenbankpräsident, der Donald Trump nach dem Mund reden wird. Und dann kommen wir wieder zu der großen Frage, unabhängige Notenbank, ja oder nein? Vertrauensverlust, ja oder nein? Aber soweit sind wir noch nicht. So, das war der zweite Block, die Nachrichten, die wir in dieser Woche hatten. Also neben dem Kriegsbeginn im Nahen Osten und eben den Inflationsdaten und den Gesprächen mit China. Das würde mich jetzt zu einem kurzen Überblick über die Kapitalmärkte bringen. Wie haben sie denn jetzt diese Woche sozusagen reagiert? In den letzten 2 Wochen haben wir uns verstärkt mit den Emerging Markets beschäftigt und ich nannte Ihnen für den MSCI Emerging Market Index die wichtige Marke von 1200 Punkten. Darüber hinaus würden wir ein mittelfristiges Kaufsignal generieren können. Wir waren in den letzten Wochen eben bei 1170, 1180 Punkte. Per gestern 1208, also wir schauen leicht darüber hinaus über diese Marke, bedeutet grundsätzlich, die Emerging Markets arbeiten an ihrem mittelfristigen Kaufsignal und das ist das unter anderem neben der günstigen fundamentalen Bewertung, warum sie für uns auch im Portfolio-Kontext interessanter werden. Das war das eine. So, wir haben mehrfach auch über die Zahl der Woche 6000 beim S&P 500 gesprochen. Er hat es ja geschafft, diese Woche sie leicht zu überwinden. Wenn wir jetzt heute hineinschauen, wir sind jetzt kurz vor Handelsbeginn in den USA. Ja, heute Morgen waren wir noch 5.950, jetzt sind wir schon wieder bei 6.006 Punkten. Wir reden gerade mal davon, dass der Markt etwa 0,5% leichter ist. Das zeigt, dass diese Ereignisse, die gerade im Nahen Osten stattfinden, von den Aktienmärkten positiv ausgedrückt, wieder sehr widerstandsfähig, sehr resilient aufgenommen werden oder anders ausgedrückt, negativ ausgedrückt, egal welche Probleme es auf dieser Welt vielleicht geben mag, die Aktienmärkte scheint es nicht zu interessieren. Also S&P 500 nach wie vor bei 6.000 Punkten, ganz stabil und nicht mehr weit weg von seinen Höchstständen. Europa ist etwa minus 1%. Unser lieber DAX hat die Marke von 24.000 Punkten jetzt mal aufgegeben. Wir sind bei 23.500, also 500 Punkte tiefer. Das heißt, Europa korrigiert ein bisschen stärker, aber das nur dazu. Was fällt auf von den technischen Indikatoren für die Aktienmärkte? Dass im Rahmen der Kursrallye, die wir jetzt in den letzten zwei Monaten gesehen haben, seit eben diesem 9. oder 10. April, wir zum allerersten Mal momentan von den Indikatoren keine Bestätigung bekommen für diesen Kursanstieg in den letzten Tagen. Bedeutet negative Divergenz, bedeutet für mich auch erstes Warnzeichen von der technischen Seite für die Aktienmärkte. Worüber haben wir auch noch immer gesprochen? Anlageklasse Renten, vor allem die 30-jährige US-Treasury mit den 5%, hatte ich auch mehrfach thematisiert. Wir sind aktuell im Bereich 4,85. Also es ist ein relativ ruhiges Kursverhalten. Wir sind leicht unterhalb der 5%-Marke, es passiert nicht viel. Wir entfernen uns aber auch nicht nach unten von der 5%-Marke. Das bedeutet für mich, wenn das strukturelle Thema Refinanzierungsbedarf in den USA, Schulden USA, Schuldendienst, Schuldentragfähigkeit oder ähnliche Dinge, Vertrauensverlust wieder aufkommen sollte, bin ich gespannt, ob die Marke 5% weiterhin sozusagen verteidigt werden kann oder ob wir steigende Zinsen bekommen werden. Also das bleibt nach wie vor spannend. Momentan sieht es relativ ruhig aus. So, das war der zweite Block oder sozusagen schon der dritte Block. Erster Block Zuschauerfragen, zweiter Block Meldungen der Woche, dritter Block aktueller Überblick jetzt zum Wochenschluss über die wichtigsten Kapitalmärkte. Bringt mich jetzt zu den eigentlichen Themen. Unsere zwei Anlageklassen, habe ich gesagt, die mir gut gefallen, und das sind eben nicht die Aktienmärkte unbedingt, unsere Währung der Woche, der Euro. Euro-Dollar bricht aus. Schauen wir in den Kursverlauf der letzten 12 Monate. Wir haben gestern es zwischenzeitlich geschafft, schon Kurse von 1,16 zu sehen. Wir hatten im April das Hoch 1,15, 1,15,5. Ja, in den letzten Wochen hatte uns die steigende 38-Tages-Linie, die Sie nicht sehen, weil wir haben hier nur die 200-Tage-Linie im Chart als Unterstützung gedient, die bei etwa bei 1,13 aktuell ist. So bedeutet auch hier, wenn ich auf diese 12 Monate schaue, der Euro will weiter nach oben. So scheint es definitiv der Fall zu sein. Freitagnachmittag jetzt ganz aktuell, wo sind wir? 1,1520, leicht oberhalb der 1,15. Und wenn der Euro nach oben will, bedeutet das umgedreht, der US-Dollar kommt erneut oder weiterhin unter Druck und dieses strukturelle Thema eher schwacher Dollar, eher schwacher US-Rentenmarkt wird uns, glaube ich, nicht in Ruhe lassen. Kaufsignal aus Sicht für den Euro mit der Einjahresbetrachtung. MACD dreht auf Long, auch technisch unterstützt. Wenn wir uns die letzten 5 Jahre anschauen in der Kursentwicklung, fällt auch auf, diese ursprüngliche Marke von etwa 1,12 eben aus 2023, 2024 wurde überwunden und dann hatten wir jetzt eben uns über die Marke von 1,15 gerade nach oben gearbeitet, die wir aktuell eben jetzt im April hatten und auch schon in 2021, 2022. Also auch mit dem Überwinden der 1,15 wird der Euro ein weiteres erneutes Kaufsignal liefern, Richtung wahrscheinlich 1,20 dann. Bedeutet als Fazit zusammengefasst, wenn ich mir die beiden Zeiträume anschaue, wir haben erstens auf allen Zeitebenen momentan, also sowohl Tages- als auch Wochenebene, einen intakten Aufwärtstrend für den Euro, bedeutet umgekehrt auf Tages- und Wochenebene, einen intakten Abwärtstrend für den US-Dollar. Und die Indikatoren sind auch sowohl auf Tages- als auch auf Wochenebene long, also technisch unterstützt. Also es sieht eigentlich weiter gut für den Euro aus oder umgekehrt ausgedrückt, es sieht weiter eher nicht so gut für den US-Dollar aus. So viel zum Thema Anlageklasse Währung. Immer noch Dollar unter Druck. Und viertens, unser Glanz der Woche. Gold nimmt erneut Fahrt auf. Ich hatte es in den letzten Wochen mehrfach genannt. Zum einen die Konsolidierung, die wir noch bis im April bis zu Kursen von etwa 3.200 Punkten gesehen hatten. Und ja, hatte letzte Woche schon gesagt, die Konsolidierung scheint beendet. Gold wieder auf dem Weg nach oben. Sieht sehr konstruktiv aus. Die 38-Tage-Linie, die auch hier in der Grafik nicht enthalten ist, die ist aktuell bei 3.310, die hatte unterstützt. Das passt. Ich hatte ihn die 3.400 US-Dollar als nächsten wichtigen Widerstand genannt. Und diese Marke wurde eben auch heute Morgen mit den Meldungen eben aus Iran und Israel überwunden. Und jetzt am Freitagnachmittag notieren wir 3.439. Das heißt, wir haben mit dem Überwinden der Marke 3.400 auch das nächste Kaufsignal für Gold schon wiedergegeben. Ein unverändert intakter Aufwärtstrend, man kann es nicht anders nennen. Dazu kommt, der MACD dreht auch auf Long momentan, also auch technisch unterstützt. Also zwei Anlageklassen, die uns gut gefallen. Das ist die Währung Euro oder umgekehrt die Währung US-Dollar, die uns nicht so gut gefällt. Und nach wie vor Gold im Depot hilft weiterhin. Und das bringt mich dann, und das ist jetzt eben aufgrund der aktuellen Ereignisse von heute Morgen, Israel-Iran, ein etwas abgeändertes Wochenfazit, weil jetzt muss ich wieder grundsätzlicher werden. Und zwar reden wir dann wieder über Anmerkungen, Ideen, Anregungen, Empfehlungen für eine Depotstruktur. Und die Ausgangslage ist ja momentan die: Das Ausmaß einer weiteren Eskalation ist momentan nicht prognostizierbar. Also es kann durchaus sein, dass es im Nahen Osten mal wieder zu einem Pulverfass kommt. Wir wissen es nicht. Kann auch sein, dass es nicht passiert. Kann Ihnen nur sagen, dass die Kapitalmärkte bisher relativ entspannt reagieren. Also die Aktienmärkte teilweise heute noch nicht einmal 1% im Minus. Euro-Dollar von gestern auf heute auch keine große Veränderung. Die Zinsen relativ ruhig, Gold auch nur etwa 1,5% fester. Das Einzige, was stärker reagiert hatte, war der Ölpreis und die Ölaktien, sonst aber nichts. So, dann kommen wir doch auf den Block Aktien in Ihrem Portfolio. Und da möchte ich zwei, drei Dinge erwähnen. Wir haben seit über zwei Monaten, seit diesem Ausverkauf Anfang April, eine Kursrallye gesehen. In den Bereich der bisherigen historischen Höchststände oder sogar darüber hinaus. Also auf Indexebene waren das häufig 20-25% plus in den letzten Monaten. Einige Indizes sogar in dem Bereich von 30%. Wir haben über die Bewertung der Aktienmärkte letzte Woche groß gesprochen, am Wochenschluss. Die Bewertung ist überdurchschnittlich hoch, also Aktienmärkte sind auf Indexebene teuer bewertet. Was spricht dafür? Die Aktienmärkte sind bisher sehr widerstandsfähig. Wie gesagt, heute teilweise nicht einmal minus 1%. Wir sind aber auch auf einem optisch auch noch hohen Kursniveau im Bereich der Höchststände. Und jetzt ist es wieder wichtig für Sie, vielleicht schon rechtzeitig darauf hinzuweisen, überprüfen Sie Ihre momentane Depotstruktur, weil momentan ist ja mit den Dingen, die Sie haben, nichts passiert. Es ist alles im Bereich eher von historischen Höchstständen. Und wir wissen es nicht, ob es schlimmer kommt, ob die Aktienmärkte noch mal stärker unter Druck geraten. Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, in dieser für Sie heute als Anleger absolut entspannten Situation überprüfen Sie generell die Struktur in Ihrem Aktienportfolio. Wie ist es ausgerichtet? Welche Branchen, Sektoren, Regionen sind wie enthalten? Wie ist die Höhe Ihrer Aktienquote in Ihrem Gesamtdepot? Also könnten Sie damit umgehen, auch mit einem eventuell stärkeren Kursrückgang an den Aktienmärkten? Wenn nicht, wäre jetzt kein so schlechter Moment für Gewinnmitnahmen oder eventuell über das Thema Absicherung oder Teilabsicherung nachzudenken. Und ganz wichtig, als letzter Punkt für die Depotstruktur oder die richtige Depotstruktur: Es ist immer wichtig, in schwierigen Marktphasen sogenannte sichere Häfen im Portfolio zu haben, die das Ganze beruhigen oder durch Kursanstiege, gerade wenn Aktienmärkte unter Druck geraten sollten, sogar profitieren. Und jetzt haben wir eben seit einigen Monaten ein neues Thema. In der Vergangenheit war es immer relativ sicher, wenn wir in Krisenszenarien kommen, dass zwei Dinge auch auf jeden Fall profitieren, nämlich der US-Dollar als Währung, der meistens im Kurs zugelegt hat, weil er sozusagen der Fluchthafen war, und amerikanische Staatsanleihen. Wir haben in den letzten zwei Monaten sehr ausführlich über diesen Vertrauensverlust und die strukturellen Schwierigkeiten am Finanzplatz USA gesprochen. Und das kann eben sein, dass genau diese beiden Dinge in schwierigen Marktphasen, also amerikanische Treasuries und der US-Dollar im Portfolio, Ihnen nicht unbedingt helfen. Bedeutet, für schwierige Marktphasen werden Dinge wie Gold, daraufhin hatte ich mehrfach hingewiesen, im Bereich der Währung, der Schweizer Franken und ergänzend auch Volatilitätsstrategien wichtiger als vorher. Denn die richtige Depotstruktur für schwierige Phasen ist jetzt sozusagen durch die geringere Sicherheit bei US-Dollar-Anlagen etwas schwieriger geworden. Das sind von mir für Sie gut gemeinte wichtige Hinweise auf dem Weg ins Wochenende in einer Phase, in der die Kapitalmärkte momentan zum Glück noch relativ entspannt reagieren, gibt Ihnen aber die Möglichkeit, rechtzeitig, wenn Sie meinen, Sie müssten etwas verändern, das in aller Ruhe tun zu können und nicht unter Zwang und unter Druck. Und das ist dann immer die richtige Handlungsweise. Ja, das war's von mir zum Wochenschluss. Ich bedanke mich bei Ihnen, wie immer. Hoffe, Ihre zahlreichen Fragen, fast alle zumindest, in Ihrem Sinne ausreichend detailliert mit Hilfe von Christian Grumbert beantwortet zu haben. Bedanke mich für Ihr Einschalten, Ihr Abonnement, Ihren Daumen, Ihre Anmerkungen, Ihre Kommentare und habe eine Anmerkung schon mit Blick auf nächste Woche, nächsten Mittwoch, den nächsten Weitblick. Da werden Sie hier an dieser Stelle nicht mich, sondern meinen lieben Christian Grumbert sehen mit seinem zahlreichen Fach- und Detailwissen und können ihn jetzt schon mit Fragen zu Aktien und Aktienthemen bombardieren. Wie gesagt, das war's. Wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.